Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 61. Episode. Lieber Fabian, it's safe to upgrade now.
Du meinst auf den i9 14900KS, oder Jan? Hallo?
Ja, richtig. Hallo, hallo. Ja, wir haben doch darauf spekuliert, dass du, um etwaiges Knacken im Podcast zu umgehen, dann doch irgendwann mal auf den KS wechseln könntest. Und jetzt ist er da. Wir haben ihn letzte Woche getestet. Darüber werden wir sprechen. Dann hätte ich aber auch gemeint haben können, Nvidia Blackwell wurde diese Woche vorgestellt auf der GPU Technology Conference. Das ist ja die Nvidia Hausmesse. Ich weiß gar nicht, wo es Matt gab. Ich habe Nikolas noch nicht gefragt. Der war nämlich diese Woche da, beziehungsweise ist immer noch da. Und ich hoffe, denke und frage ihn mal, ob wir da nicht in einer der nächsten Wochen mal mit ihm darüber sprechen können, wie es so ist, an einer solchen Nvidia-Konferenz teilzunehmen, deren Keynote ja in einer unfassbar großen Sportarena stattgefunden hat. Du hast ja sicherlich auch die ganzen Bilder auf X gesehen. Hatte so ein bisschen was von so einem Rockkonzert.
Also ich präsentiere X nicht, aber sie wurden bei uns ja im Teamchat geteilt. Insofern, ja, ich habe sie gesehen.
Ja, richtig. Du bist nicht dran vorbeigekommen. Wir sprechen die Woche nicht über das Event als solches, sondern werfen mal einen Blick auf die neuen Blackwell GPUs, die Nvidia vorgestellt hat als Hopper-Nachfolger.
Ganz vorsichtig.
Dann gab es neue Gerüchte und da hast du im Vorgespräch aber schon gesagt, na Moment mal, ich habe mir das nochmal angeguckt, neu sind die Gerüchte doch eigentlich nicht wirklich. Ich habe doch im Dezember schon über die PlayStation 5 Pro genau das
niedergeschrieben. Ja, aber du hast es jetzt schon vorweggenommen, die PlayStation 5 Pro hat wieder die Runde gemacht. Gleich mehrmals hintereinander gab es da vermeintlich neue Gerüchte zu. Aber wir können uns das nochmal anschauen, denn das Interesse am Thema ist ja auf jeden Fall vorhanden.
Ja, und es hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Implikationen für das, was AMD Ende dieses Jahres, Mitte dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auch für den Spiele-Gaming-Desktop bringen könnte. Oder auch nicht, aber wir gehen schon davon aus. Dann kurzer Ritt ins ARM-Lager. Nikolas hat sich letzte Woche, aber der Test ging diese Woche online, das aktuelle MacBook R 15 Zoll angesehen und war ziemlich angetan.
Das ist eine Vertreibung.
Ja, Fazit fiel ziemlich positiv aus und da erwartet man ja dann bei einem positiven Fazit zu einem Apple-Produkt immer den Shitstorm in den Kommentaren und der fiel aber komplett aus, muss ich sagen.
Also,
ja, da sieht man auch, wie gefestigt sich doch der Apple inzwischen hat mit den Apple Silicon Notebooks am Markt und ja, wie gut sie am Ende auch sind. Lassen wir den Preis mal außen
vor.
Reden wir
nachher drüber.
Dann wollten wir noch über Forbidden West reden. Und da, Fabian, müssen wir jetzt schon zu Anfang sagen, dass da nicht, während wir hier drüber sprechen, vielleicht heute schon, das Spiel erscheint am 21. am Donnerstag, wir nehmen auf Mittwochmittag am 20. nicht vielleicht, während wir hier sprechen, schon ein Benchmark-Test von Wolfgang online geht. Denn wir haben noch keinen Key. Und das wird sich wahrscheinlich bis morgen auch nichts ändern. Aber du hast ja hohe Erwartungen an den Titel.
Das legst du mir hier was in den Mund, ja.
Ja, und höhere Erwartungen hattest du dann zum Ende dieser Folge CB-Funk auch an die Sonntagsfrage zu Helldivers 2, aber ja, die wurden enttäuscht. Da sprechen wir dann zum Abschluss drüber. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Flaggschiff-CB-Funk.
Apropos Enttäuschung.
Zur neuen Special. Na, also ich war ja erstmal positiv überrascht, dass sie überhaupt gekommen ist mit einer Bemusterung unter Embargo. Das hätte ich nicht erwartet, weil wir erinnern uns ja ans letzte Jahr, wo der KS eine Woche nach der CS, wo er kein Thema war, plötzlich per Pressemitteilung oder Extra-Event, ich weiß es nicht mehr, aus dem Blauen heraus vorgestellt wurde. Und hatten wir dann ein Muster unter NDA? Ich glaube, das kam doch erst im Nachgang, oder? Es war auf jeden Fall Hals über Kopf und ganz seltsam. Und dieses Jahr auch nicht zur CES, dann gab es viele Gerüchte, dann gab es Händlerlistungen und dann hat sich irgendwann Intel gemeldet und hat gesagt, ja, dann ist es soweit und wir schicken euch eine CPU. Also wieder sehr geordnet. Das hat mich positiv überrascht. Was hat dich denn negativ überrascht?
Aber es ist negativ überrascht. Ich meine, das ist halt, da hat sich ja auch ein entsprechender abschließende Fazit drum gekümmert, von wegen, ist das eigentlich noch die zu belächelnde Brechstange oder ist es eigentlich nicht schon längst Normalität. Ich finde halt, ich hinterfrage halt die Daseinsberechtigung für diese Kategorie CPUs insgesamt. Ob das jetzt der 14.000 oder der 13.000 oder was auch immer KS ist, sei dahingestellt. Aber Insofern tangiert es mich ja eigentlich nicht, was Intel da macht in dem Bereich. Also kann ich da auch prinzipiell nicht enttäuscht werden, aber naja, positiv überraschend kann mich dementsprechend auch nichts.
Ja, und es hat wenig verwunderlich ja sich nichts an dem Vorgehen bei der letzten 2KS, dem 12900KS und dem 13900KS geändert oder was dieses Produkt darstellt. Es ist mit Blick auf den Single-Core-Takt und ja auch den maximalen Multicore-Takt einfach das höchst taktende, was Intel zu bieten hat. Und auch das schnellste, aber dieses das schnellste definiert sich über einen Abstand zum 14900K von 0 bis 1, 2 bei Single-Core-Lasten 3%. Ist also letztendlich für den normalen Endanwender irrelevant. Ansonsten haben wir die typischen Probleme. Die normalen K-CPUs sind schon mit ihrem sehr hohen Takt auf dem ausgelutschten 10-Nanometer-Prozess wirklich Säufer vorm Herrn. Der KS liegt immer noch mal unverhältnismäßig viel mehr Verbrauch obendrauf. Intel selber sagt ja bei Multicore-Lasten, also jetzt nicht leichtere Spielelast, wo der ja aber auch immer weit, weit über 100 Watt zieht im CPU-Limit, weil wir reden jetzt so von richtig Rendern, Video-Editing und so weiter und so fort, sagt Intel selber im Reviewers Guide, dass in most cases eine 360er AIO ausreicht, um die vollen Taktraten zu fahren, aber eben nicht in allen. Das ist ja auch etwas, was man schon mit dem normalen K-Prozessor hinbekommt, je nachdem, welches BIOS man hat und ob es eins der ganz allerersten Launch-BIOSes ist, wo ja jeder OEM dann nochmal besonders übertreibt, um das letzte Megahertz rauszuholen. Auch da reicht ja manchmal die potenteste Kühlung nicht, um die CPU nicht drosseln zu lassen. Aber beim KS ist es halt nochmal schwerer. Und insofern, warum sollte man sich den kaufen, wenn ich unbedingt mehr als 6,0 Gigahertz Single-Core oder Dual-Core-Turbo ab Werk besitzen möchte oder auf der Jagd nach den allerhöchsten Übertaktungserfolgen bin und dann davon ausgehe, dass der KS unterm Strich doch nochmal eine Ecke hochwertiger ist
als der K. Diktierung meinst du jetzt, ne? Also besser gebinnt.
Genau, wobei ich, wenn ich mich erinnere, dass doch beim KS schon gar nicht, beim Vorgänger schon gar nicht mehr so krass war, oder? War das nicht so? Ich meine, Silicon Lottery hat jetzt ja aufgehört, weil sie es auch nicht mehr gelohnt hat, CPUs, die Intel gebinnt hat, nochmal zu binden und dann gegen Aufpreis zu verkaufen, weil da einfach wenig zu holen ist. Aber war es nicht? Ich glaube mich zu erinnern, dass da ja auch die Unterschiede zuletzt, oder? Chipgüte sich schon überschnitten hat. Also nicht jeder K war tendenziell oder war schlechter als, oder nicht jeder KS war besser als jeder K. So.
Gute Verschneidung wirst du zwangsläufig haben, ja. Ich hatte auch eben, wir hatten dann ja direkt auch die Meldung quasi zeitgleich zum NDA auf die CPU selbst, kam dann ja auch die Meldung raus, dass das Teil auf 9,117 oder was Gigahertz geprügelt wurde.
Ja, 0,75. Ja,
da dachte ich kurz, ah ja, hier, erste 9 GHz CPU, aber nein, der 14900K ohne S hat auch schon über 9 GHz geschafft und der 13900KS hat auch schon über 9 GHz geschafft. Also auch da sind es quasi nur noch Baby-Steps, die der KS bringt.
Ja, und es hat noch nie jemand eine CPU auf 9,11775 Gigahertz übertaktet. Insofern KS Ziel erreicht. Aber das sind 75 Megahertz mehr als ein 14900KF. Ich glaube, ohne Grafik war es in dem Fall geschafft hat. Und das zeigt ja auch schon auf dem Papier oder im Datenblatt sind es halt 200 Megahertz mehr, die CPU.
Ja, und vor allem war das ja auch nicht, ich zuerst gedacht habe, als ich die Headline gelesen habe, dass das, oder ich habe, was heißt gedacht, aber ich habe erstmal angenommen, ganz naiv, dass das ja ein stabiler Takt gewesen sein müsste. Klar, unter Flüssigwasserstoff, Stickstoff, Flüssigwasserstoff, das wäre mal lustig.
Helium war es. Okay. Helium war es okay. In dem Fall.
Ja gut, ja. Dann sind wir ja von Flüssigwasserstoff nicht mehr so weit entfernt. Aber das war ja kein stabiler Takt. Also damit konnte man ja jetzt nicht irgendwie gamen oder generell irgendeinen Benchmark machen. Das ist gerade auf Windows gekommen, bis es dann halt gecrashed ist.
Ja, und wenn man dann sich den Aufpreis anguckt, der ist schon happig, über 150 Euro zum 14.900K. Und, ja, Volker, das Ding ist schon schnell, ja, ohne Frage. Also der nimmt sich in unserem Spieletestparcours im CPU-Limit mit 27p und teilweise dann auch noch Upscaling, liegt der en par mit dem 7800X 3D, der die Hälfte kostet, und der 7950 X3D ist ein Prozentpünktchen schneller. Also es handelt sich damit um eine der schnellsten Gaming-CPUs.
At what cost?
Aber die Frage darf man sich ja wieder stellen. Was hat man überhaupt davon? Ja, wirklich eine der drei, vier schnellsten Gaming-CPUs, die diesen Vorsprung im absoluten CPU-Limit rausarbeiten mit einer 4090 in 27p. Lange Rede, kurzer Sinn. Also erste Frage, was habe ich überhaupt davon, so hochzugreifen? Zweitens, kriege ich dieselbe Leistung nicht schon woanders? Und ja, da hast du halt mit dem 7800X3D hast du unterm Strich über, ich glaube, zwei Hände voll Spiele, die unser Parcours da aktuell umfasst, hast du dieselbe Leistung zu einem Drittel des Verbrauchs. Auch da wieder Sternchen dran, im absoluten CPU-Limit. Wenn die GPU einen größeren Einfluss hat, dann kann die CPU auch ein bisschen sich zurücklehnen, aber dann ist der Abstand immer noch gigantisch groß. Und ja, der Core i9 ist halt die viel schnellere CPU, wenn du sagst, jetzt muss ich auch noch meine Gaming-Session schneiden und so weiter und so fort und am Ende rendern. Aber das muss man sich halt immer die Frage stellen, ob
es gibt ja auch noch den 57,
den man hat.
X3D, aber
gut, der ist jetzt auch nicht unbedingt als günstig zu bezeichnen. Und der hat halt diesen Malus, dass er immer noch in dem einen oder anderen Spiel daran krankt oder damit zu kämpfen hat, dass er nur ein X3D-Chiplet hat. Und wir hatten ja letzte Woche mit Outcast mal wieder so ein Spiel, was die Xbox Game Bar noch nicht als Spiel erkannt hat, was wiederum dazu führt, dass die Last auf irgendwelchen Kernen liegt. Man kann es der Xbox Game Bar ja manuell beibringen, aber das ist natürlich weiterhin ein ganz schöner Pferdefuß.
Ja, nee, also deswegen, also für einen Gaming-PC sehe ich nach wie vor keinen Grund, über den 7800 X3D zu greifen. Das ist, denke ich, das Einzige, was im High-End da irgendwie zu rechtfertigen ist. Alles andere, wenn man wirklich nur den Gaming-Kontext hat, ist umsonst. Oder siehst du das anders?
Nee, nein, und der KS ist eine technologische Demonstration seitens Intel, was den maximal möglichen Takt einer x86-Plattform aus der 10-Nanometer-Fertigung ja immer wieder aufs Neue in neue Sphären
anhebt. Eine Höchstfrequenz-CPU.
Ja, genau, es ist die absolute Höchstfrequenz-CPU und das war es aber auch. Und mit jeder Generation wurde das ja letztendlich affiger, weil der Mehrwert immer kleiner geworden ist und die Kosten dafür immer größer. Und insofern machen wir einen Haken an den KS. Volkers Fazit war, als er mir in Discord geschrieben hat, so der Test ist durch, jetzt guckt er sich das Ding nie wieder an. Ja, so ist es in dem Fall wahrscheinlich auch. Ich gehe auch davon aus, dass Intel die CPU wieder zurückhaben will. Das war bei dem KS zuletzt immer so, weil irgendwie, ja, einmal zeigen, was er kann, will man schon. Aber den braucht Intel dann auch in Zukunft nicht dauerhaft in irgendwelchen Reaktionen, dass man ihn immer wieder hervorkramt und zeigt, wie klein der Vorsprung.
Vor allem für den 15.900 KS. Ne?
der soll ja nicht kommen, ne? Aber bis Intel nicht Arrow Lake als Core Ultra 200 K vorgestellt hat, die Hintertür bleibt, die kleine, dass da noch irgendwas schief geht und wird doch noch mal irgendwas Raptor Lake Refresh mäßig.
Wäre ja nicht der erste Plus Fertigungsversuch.
Fabian, ein Refresh hat ja auch Nvidia die Woche vorgestellt. Nee, so kann man es nicht sagen, oder? Aber wir haben die GTC 24, Nvidias Hausmesse, und da wird traditionell seit Jahren ja die neue GPU-Architektur vorgestellt, wobei das die letzten Jahre bedeutet hat, dass wir erstmal die neue High-Performance-Computing-GPU-Architektur präsentiert bekommen.
Und so ist es ja Stand heute auch diesmal gewesen.
Wieder. Genau, weil Nvidia hat Blackwell präsentiert und ob wir auch wirklich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres Blackwell Gaming GPUs sehen werden, das bleibt eben abzuwarten. Aber jetzt haben wir erstmal die B100 und gleichzeitig direkt, ja, simultan die B200 Blackwell GPUs für High Performance Computing. Und da ist Nvidia ja durchaus einen anderen Ansatz gefahren als bei Hopper, den es ja erst als H100 gab und dann als etwas aufgebohrte, schnellere Variante H200, aber ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, deutlich später auf jeden Fall. Denn dem geht der Platz auf den Belichtungsmasken aus. Das Ding ist einfach zu groß.
Ja, richtig? Also man kann halt in dieser EUV-Lithografie nur eine so und so große Fläche in einem Durchgang belichten, man könnte theoretisch hingehen und sagen, man macht da ein bisschen Überlappung, noch eine zweite Belichtung so ein bisschen daneben, aber das ist extrem fehleranfällig und bei so einem riesigen Die, wenn da dann ein Fehler drin ist, wenn man sowas gemacht hat, dann kannst du das ganze Ding wegschmeißen, das wäre absolut teuer. Insofern muss man halt irgendwie mit dem Platz, den man in einer solchen Belichtungsmaske hat, auskommen. Und wenn man den Chip halt noch größer machen möchte, und das musste Nvidia in dem Fall jetzt, oder wollte es, um die Leistung halt eben erhöhen zu können, dann braucht man jetzt halt eben, Überraschung, zwei Chips. Und insofern haben wir jetzt hier eine Multi-Die oder eine Dual-Die-GPU von Nvidia. Und das war, denke ich, auch die große, was heißt Überraschung, man konnte es ja absehen, dass es irgendwann passieren wird, dass es jetzt diesmal so weit ist. Hätte man sagen können, lag auf der Hand, aber dass wir das jetzt halt schwarz auf weiß haben, dass die Diskussion kommen wird und wie groß es ist und so ein paar Eckdaten sind schon sehr imposant.
Ja, und das liegt aber auch daran, dass Nvidia bei TSMC 4N geblieben
ist. Naja, also was heißt 4N? Also sie hatten bisher ja den Prozess 4N. Und was sich dahinter versteckt, das weiß ja keiner offiziell. Wahrscheinlich ist es ja eben keine Fertigung, die TSMC selber als N4, also als 4 Nanometer bezeichnen würde, sondern eine 5 Nanometer Fertigung. Und die Gerüchteküche oder die Faktenlage sagt jetzt, sie nennen den neuen ja jetzt 4NP. Also 4NP ist Nvidias Name. Wahrscheinlich ist es dann TSMC N4 diesmal tatsächlich und nicht N5. Aber ja, es ist kein vollwertiger Node-Sprung.
Und da galt es jetzt, statt 80 Milliarden Transistoren, 208 Milliarden Transistoren unterzubringen. Und das war eben nur dann möglich, indem Nvidia zwei GPUs oder
zwei. Ja, es sind zwei GPUs. Also de facto sind es zwei GPUs.
Mit einem neuen Die-to-Die-Interconnect verbunden hat, der 10 Terabyte pro
Sekunde schnell ist. Das ist halt absolut schnell. Also das sind Bandbreiten, das ist ich meine, wir reden ja schon dabei, zum Beispiel von den 1 Terabyte pro Sekunde, wo der Grafikspeicher einer 4090 an die GPU angebunden ist. Das ist schon absurd schnell. Aber jetzt 10 Terabyte pro Sekunde, ich meine, ja, andererseits brauche ich das halt auch in dem Kontext. Aber das sind halt Interconnect-Geschwindigkeiten, die habe ich bisher so noch so nirgendwo gesehen.
Ja, zum Vergleich, Apples M1 Ultra und M2 Ultra, die ja auch mehrere Dies miteinander verbinden, die haben einen Interconnect mit 2,5 Terabyte die Sekunde.
Ich habe gerade schon den Speicher angesprochen. Wir haben ja natürlich wieder HBM, und zwar Generation 3E, 192 GB davon. Also 8 Stacks, 2 Stacks auf jeder Seite einer GPU. Und damit kommen wir tatsächlich dann auch auf 8 Terabyte pro Sekunde. Das heißt, auch bei der Speicherbandbreite haben wir hier, wenn sie will, einen neuen Rekord. Dass ich wüsste, dass irgendein Grafikspeicher an irgendeinen Grafikchip schneller angebunden ist als mit 8 Terabyte pro Sekunde. Klar, im Endeffekt kann man jetzt natürlich sagen, es sind pro GPU nur 4 Terabyte pro Sekunde oder so, aber ja, de facto wird das Ganze ja als eine GPU gehandhabt werden. Das verspricht Nvidia zumindest. Das wird auch so sein müssen, dass das relativ flawless dann geht. Insofern kann man auch schon wieder scherzen, dass SLI zurück ist, weil sie, ne, also das hier ist ja quasi dann der Nachfolger der Titan Z oder so.
Ja. Naja.
Bisschen absurd, aber.
Ja, der Unterschied ist ja, dass das System eben nur einen Prozessor GPU zu Gesicht bekommt. Und ich hatte auf, irgendeiner hatte das auch verlinkt, irgendjemand, der für diese ganze AI-Strategie bei Nvidia zuständig ist, der hat doch kundgetan, dass sie das irgendwie schon bei dem A100 auf A-Ampere-Basis gemacht haben, was aber irgendwie kaum jemand so richtig mitbekommen hat, weil es auch nach außen nicht sichtbar gewesen ist. Und da war das aber letztendlich noch gar nicht nötig. Und jetzt bei Blackwell, aus den von dir schon angesprochenen Belichtungsgründen, mussten sie dann eben diesen Die-to-Die-Interconnect Weg gehen. Jetzt hast du schon den Speicher angesprochen, auch schon die 192 Gigabyte, das ist halt auch ein neuer Meilenstein.
Naja, AMD hatte den schon, also AMD hatte den 192 Gigabyte Meilenstein schon.
Ah, bei Nvidia. Ein neuer Meilenstein bei Nvidia. Der GH200 hatte 141 Gigabyte und man kann ja auch zwei H100 Beschleuniger über den NV-Link koppeln. Da gab es dann 188 Gigabyte Varianten, aber 192 Gigabyte ist jetzt halt eben ein neuer Meilenstein. Genau, der MI300X von AMD, der hat 5,2 Terabyte pro Sekunde, also immer noch extrem schneller Speicher, aber eben deutlich langsamer. Der sitzt nämlich noch auf HBM3. Jetzt hat ja Nvidia mit Superlativen um sich geworfen. oder bevor wir zu den Superlativen kommen, noch doch nochmal einen Schritt zurück. Es gibt ja den B100 und den B200, das hatten wir gleich zu Anfang schon angesprochen. Das ist jetzt nichts, was mit einem zeitlichen Abstand erscheint. Beide sind simultan verfügbar und der B100 wird wohl offensichtlich mit 700 Watt TDP betrieben und der B200 mit 1000 Watt TDP. Das gab ja schon Gerüchte, da gibt es ja auch Spezifikationen, die schon letztes Jahr verabschiedet wurden, dass sowas überhaupt im Server eingesetzt werden
kann. Eine Kilowatt und so weiter und
so fort. Ja, trotzdem spricht natürlich Nvidia von der effizientesten AI-Berechnung, die es je gegeben hat, weil das ja, Ding eben auch deutlich schneller sein soll. Es gibt den B200 dann auch nicht nur als einzelnen Beschleuniger, sondern es gibt dann auch wieder diesen, jetzt muss ich nochmal runterscrollen, das nennt sich GB200 Grace Blackwell Superchip. Das ist die Kombination aus zwei B200 GPUs, die ja jeweils aus zwei GPU-Chiplets basieren und Nvidias eigener 72-Kern ARM Neoverse V2 CPU. Und das darf dann bis zu 2700 Watt elektrische Leistung aufnehmen. Haben wir schon intern ein bisschen drüber geredet, heißt es dann, dass vielleicht die GPUs noch mal ein bisschen mehr saufen dürfen, weil 2x1000 sind 2000, der ARM-Prozessor wird keine 700 Watt verbrauchen. Ja, aber das sind auf jeden Fall die drei Produkte, die Nvidia erstmal so anbietet und dann einerseits Partnern verkauft oder halt einen eigenen Superpods und so weiter anbietet. So, aber jetzt zurück zu den Superlativen in der Leistungsfähigkeit.
Du hast gerade die Chips als Chiplets bezeichnet. Und da müsste ja, man ja eigentlich widersprechen, denn Chiplets hätten ja wirklich, das wäre ja wirklich eine speziell ausgesonderte Unterfunktion, die alleine quasi nicht lebensfähig ist. In dem Fall sind das ja aber vollwertige GPUs. Also wir können damit rechnen, dass ein solcher GPU-Die auch allein in einem Produkt vorkommen wird, wie auch immer es dann heißen wird, oder zumindest wäre das möglich. Das entsprechend so auszulagern, dann halt eben nur mit halbem Speicher und halber Bandbreite und aber es ist tatsächlich nur so weit aufgeteilt, also nicht mehr monolithisch, sondern halt eben auf verschiedenen Chips aufgeteilt, wie es halt eben notwendig ist. Also Nvidia geht hier nicht hin und verfolgt AMDs Ansatz zu sagen, wir teilen verschiedene Bestandteile unseres Chips, also die Logik einzeln und das Speicherinterface und den SRAM auf der anderen Seite wieder einzeln auf verschiedene Chips auf, die wir dann in verschiedenen Fertigungsstufen produzieren lassen können und anordnen können, wie wir möchten, sondern man hat quasi zwei monolithische GPUs zusammengeklebt, um es ganz plump zu formulieren.
Ja, wo wir schon über Interconnects sprechen, es gibt ja auch einen neuen NVLink-Switch, der dann in Großrechnern wiederum verschiedene Nodes mit Blackwell-GPUs miteinander verbinden kann. Da sind wir ja mittlerweile auch auf 50 Milliarden Transistoren angewachsen. Als Nvidia da nach dieser Mellanox-Übernahme vor ein paar Jahren das erste Mal angefangen hat, über die Rechenzentrum-Infrastruktur zu sprechen, wo man ja als Laie erstmal noch denkt, ja gut, da gehen irgendwo Kabel rein und raus und das wird vielleicht 10 Gigabit Ethernet sein. Da hat man ja erstmal mitbekommen, dass es halt so ein Switch, das ist ja auch gigantisch große Chips, also nicht nur 50 Milliarden Transistoren sind eine gigantische Zahl, sondern auch von der Fläche her ist das ja wirklich mittlerweile ein Chip, der sich ebenfalls gewaschen hat. Aber nochmal zurück zur Leistungsfähigkeit, Fabian, da hat jetzt Nvidia ja schon ein paar Sachen gesagt, sie haben aber ja letztendlich relativ wenig verraten, oder? Es gibt ja diese Aussage 30 Mal so
schnell. Ja, das wird halt ein absurder Edge-Case sein, ja. Also wir haben halt bestimmte Parameter bekommen von wegen, der hat in dem und dem Szenario so und so viele Prozent mehr Leistung, also diese berühmten X-irgendwas-Balken oder ab und zu auch mal ein paar Werte genannt, wie da entsprechende Transferraten sind oder Flops oder was auch immer, aber was komplett fehlt, sind halt Spezifikationen zu diesem Produkt, also wirkliche Daten, wie viele Transistoren Transistoren wissen wir, aber wie viele Einheiten von welcher Rechnung, von welcher Alu befinden sich wo, wie sind die SMs aufgebaut konkret, wie groß ist der Cache, wie ist das miteinander angebunden, wie viele Cache, also wie groß ist überhaupt die Hierarchie, ne? Wie viele Cache-Levels haben wir überhaupt, wie ist das Ganze organisiert in GCDs, also es steht alles in den Sternen. Dazu hat Nvidia noch nichts gesagt. Ich habe mich mal daran versucht, die haben ja diesen üblichen goldenen Die-Shot als Grafik veröffentlicht. Ja. Da habe ich mich mal dran versucht, da zu zählen, ob ich eventuell finde, wie viele SMs es sind. Aber theoretisch finde ich da pro Cluster 20, die dann für 80 auf einem solchen Chip sprechen. Und das wären dann insgesamt 160. Aber wir hatten ja vor kurzem erst wieder Gerüchte, es sollen bis zu 192 werden. Also irgendwas passt da nicht. Und so richtig kann ich mir da noch keinen Reim draus machen. Deswegen ist es auch unmöglich, aktuell Rückschlüsse auf die Gaming-Leistung eines entsprechend nachfolgenden Gaming-Produktes zu machen. Also das haben wir keine Ahnung, können wir nichts zu sagen. Was mich halt eben auch wundert, oder was heißt wundert, wo ich mir auch Fragen stelle, sie haben gesagt, sie können jetzt 4-Bit deutlich besser beschleunigen als zuvor. Das heißt, man hat halt statt 8-Bit-Operationen, wo man halt mit Zahlen arbeitet, die halt eben 8-Bit lang sind, also 8 Stellen lang in Binärschreibweise, geht man jetzt runter auf 4-Bit, weil das für bestimmte Anwendungsszenarien im Themenbereich KI einfach ausreichend ist. Tatsächlich wäre es da teilweise sogar 2 oder 1-Bit ausreichend, je nachdem, was man macht. Aber dieses Wettrennen zu kleineren Zahlenformaten, kleineren Datenstrukturen, das gibt's jetzt schon ein bisschen länger. 8-Bit hatten wir auch noch nicht so lange in dem Ausmaß beschleunigt, wie wir das aktuell erlebt haben. Und jetzt sind halt 4-Bit drin, aber wie genau das umgesetzt ist, dass wir wirklich auf bis zu 30 mal mehr Leistung kommen können, das wissen wir nicht. Also ob da einfach ganz plump gesagt 2 4-Bit-Zahlen in einen 8-Bit-Register geschmissen werden. Zum konkreten Aufbau, zur Umsetzung und auch wie viele ALUs von welchem Typ es da halt eben im SM oder im Tensor-Core gibt, das wissen wir nicht.
Wird auf jeden Fall wieder eine kostspielige Geschichte. Da habe ich heute Morgen noch drüber geschrieben, denn da ging jetzt ja wieder so eine Aussage von Nvidia CEO Jensen Huang rum. Der hat nämlich gegenüber CNBC in einem Interview im US-Fernsehen gesagt, dass Blackwell so 30.000 bis 40.000 US-Dollar kosten wird. Daraus wurde dann überall gemacht, die GPU kostet so viel. Dann hat er in einer Fragerunde auf der GTC gegenüber Journalisten noch mal ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, naja, wir haben ja, letztendlich haben wir überhaupt keinen Listenpreis als solches für die GPU. Und das, was er da gesagt hat, sind quasi Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, die ein Kunde hat, wenn er eine solche GPU bei sich einsetzen will. Wobei, ich habe da auch noch mal mich probiert, an mein Studium zu erinnern und dann gemerkt, ich gucke lieber noch mal auf Wikipedia nach. TCO per Definition umfasst ja sogar auch die Betriebskosten. Also ob er so weit gegangen ist oder das wirklich Zahlen sind, die Nvidia intern eben auch kalkuliert, um dem Kunden zu sagen, TCO ist halt 30.000 bis 40.000 US-Dollar, das weiß ich jetzt nicht. Was er nur damit nochmal klarstellen wollte mit seiner Aussage, die er dann nochmal ein bisschen revidiert hat, war, nein, die GPU kostet nicht 30.000 bis 40.000 Dollar. Wir haben ja auch das ganze System. Wir haben in V-Link. Wir müssen das Ganze ins Datacenter des Kunden integrieren, sei es direkt oder über die Partner, Dell, HP und so weiter und so fort. Wir haben Software, die dabei ist, dass du das überhaupt einsetzen kannst, Gewinn bringt. Und das ist ja auch inzwischen neben der Hardware das große Ding, was Nvidia da nach CUDA, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte jetzt auch im AI-Bereich so weit nach vorne gebracht hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die GPU als solches wird wahrscheinlich nicht in irgendwelchen Verträgen mit einem Kunden mit 30.000 bis 40.000 US-Dollar auftauchen, neben weiteren Bestandteilen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, dass Meta dieses Jahr 350.000 Hopper-GPUs in die eigenen Rechenzentren holen wird. Und da hieß es immer, das sind so 25.000 bis 40.000 US-Dollar pro GPU.
Ja, also wir haben hier sowieso den Fall, dass der UVP nicht unbedingt aussagekräftig ist. Ne? Und dann sind es ja sowieso immer alles Deals. Ne? Also es geht ja niemand hin und sagt, ich kaufe jetzt mal einen so ein Teil. Das ist ja...
Nein, aber was bei Meta, muss man dann halt schon davon ausgehen, dass am unteren Ende die effektiv 25.000 US-Dollar für eine Hopper-GPU, und so wäre es dann auch bei Blackwell, kosten Meta die 350.000 GPUs in den Systemen, die sie dann nun mal anschaffen, irgendwie um die 9 Milliarden US-Dollar. Mit allem drum und dran und vielleicht auch schon gerechnet auf x Jahre dem Stromverbrauch, ich weiß es nicht. Ja, aber Nvidia lässt sich natürlich vergolden. Da wird auch mehr Leistung bei rumkommen, aber wie du auch schon gesagt hast, diese 30X sind wahrscheinlich eher ein Edge-Case. Sie haben ja dann auch noch Beispiele genannt, was die 8-Bit, bei 8-Bit-Genauigkeit das anbelangt. Und da hat Nvidia gesprochen von 10 Petaflops, die so ein GB200 schaffen kann, versus 8 dieser H100 im Doppelgespann. Also das wären ja nur 25% mehr Leistung in diesem Fall. Es ist für uns, die wir nicht in dieser High-Performance-Computing-Industrie drinstecken und letztendlich solche Systeme anschaffen müssen, immer ein bisschen schwer einzuschätzen, was in welchem Anwendungsszenario auf
welchem. Das wird auch für die aktuell noch schwer einzuschätzen sein, anhand dieses Informationsstandes, ja, der hier aktuell vorliegt. Und bei Spielen, da brauchen wir FP32 und INT32, aber definitiv nichts mit 8-Bit, damit kommen wir nicht weit.
So oder so kann man, glaube ich, sagen, dass Nvidia da, bevor andere nachgezogen haben, schon wieder den nächsten Sprung gemacht hat und in dem Marktumfeld, wie wir es aktuell vorfinden, ja, geprägt von FOMO, Fear of Missing Out, ja, dass jeder die Angst davor hat, irgendwas zu verpassen und deswegen all sein Geld in die Hand nimmt, nicht all sein Geld, Meta und so haben die auch noch mehr Geld, aber eine ganze Menge Geld in die Hand nimmt, um auf jeden Fall dabei zu sein. Ja, das nicht verkehrt gewesen ist, schon wieder die nächste Generation, die etwas schneller, vielleicht deutlich effizienter ist, als die vergangene auf den Markt zu bringen.
Ja, also das Ding wird bestimmt eine richtig tolle GPU für diesen Kontext werden, da bin ich mir sicher, dass sie da nicht enttäuschen werden in der Hinsicht. Vielleicht nicht mit X30, aber das, was sie da machen, wird schon Hand und Fuß haben. Also insofern kann man gespannt sein. Es ist halt vorab einfach nur eine Ankündigung jetzt, ne? Also
ja, und was man immer wieder sieht, ist, dass die Strategie, die der CEO und ja auch Mitgründer von Nvidia da vor ein paar Jahren eingeschlagen hat und wo auch oftmals drüber gelächelt wurde, wenn er schon vor 5-6 Jahren immer von AI gesprochen hat, die zahlt sich halt für das Unternehmen und auch seine Aktionäre aktuell voll aus und auch das B200 offensichtlich noch stärker auf, oder Blackwell noch stärker auf diese Lasten ausgelegt wurde, als Hopper schon gewesen ist. Ja, es ist halt das, was alle gerade suchen. Die Power für AI-Training und dann dieses Inferencing. Und das liefert jetzt Nvidia benchmarkmäßig ab und profitiert halt enorm, enorm davon. Wer nicht davon profitiert, Fabian, ich liebe ja diese völlig affigen Überleitungen, deswegen ziehe ich sie immer wieder aus dem Hut, ist so lieber der PlayStation. Noch nicht. Ja, weil da wird der Mopf, die Modellpflege, ja, das Facelift, die PlayStation 5 Pro, die bleibt ja bei AMD. Und da gab's neue alte Gerüchte diese Woche. Erzähl uns mal davon. Die soll ja, das ist doch offiziell, oder?
Ich glaube, offiziell ist an dem Teil gar nichts. Also offiziell wissen wir nicht mal, dass Sony daran überhaupt arbeitet. Inoffiziell wissen wir das, weil DevKits wohl, also es gab immer wieder schon Berichte über DevKits, die halt eben in Entwickler rausgehen oder rausgegangen sind schon. Gerüchte darüber, was da letztendlich drin sein wird an Hardware, die gibt es jetzt schon länger und jetzt wurden sie wieder aufgewärmt im Endeffekt, denn naja, was wurde jetzt wieder berichtet? Zuerst war es Moore's Law is Dead und dann war es, glaube ich, Tom Henderson oder wie er heißt. Und dann ist auch noch Kepler drauf angesprungen, also ne, die Leaker of and God, wenn man so möchte. Und es hieß halt, ja, man hat ungefähr die Leistung einer Radeon RX 7800 XT, aber das konnte man sich auch, und das habe ich ja auch in einer News schon im Dezember ausgerechnet, dass wir wohl ungefähr da landen werden. Ja. Das ist wohl um die 60 CUs, also Compute Units, RDNR 3.5 in Anführungszeichen werden. Das stand auch schon im Dezember in der Gerüchteküche fest, dass wir damit einhergehend dann halt eben je nach Anwendungsszenario 50%, 60%, 70% mehr Leistung haben werden und bei Raytracing dann sogar vielleicht Faktor 3 wurde ab und zu mal in den Raum gestellt. Das ist auch an sich nichts Neues. Also dass wir halt quasi in dieser Generation dann oder was heißt diese Generation, wir wissen ja nicht genau, welche Generation es ist. Wahrscheinlich wird es ja so eine Art RDNR 3 mit den Raytracing-Verbesserungen von RDNR 4 und die sollen ja massiv werden. Insofern, dass die Raytracing-Leistung da aufgebessert werden kann, ist an sich auch nichts Neues. Wir wussten halt im Dezember noch keine konkreten Zahlen, aber die wissen wir jetzt auch nicht. Mhm. Ja, und auch bei der CPU, dass es halt bei Zen 2 bleiben soll, auch das ist nichts Neues, das wurde auch damals schon gemutmaßt, liegt eigentlich auch auf der Hand, denn für was bräuchte man denn eine neue CPU? Naja, um grundsätzlich mehr FPS zu erreichen, würde der PC-Spieler antworten, und mehr FPS zu erreichen kann ja auch nur der Sinn sein beim Aufrüsten, würde auch der PC-Spieler antworten. Auf der Konsole ist es aber ja so, dass wir eigentlich relativ feste FPS-Niveaus haben. Ja. 30, 60 FPS, eventuell noch 40. Das hatten wir immer mal wieder als Thema, dass die 120 Hertz Fernseher da auch mit 40 keine Probleme haben. Als mittlere Option dazwischen quasi. Aber Sony wird nicht hingehen und sagen, wir wollen jetzt 120 FPS Gaming erlauben. Ne? Klar, man könnte jetzt sagen, man macht 90 oder irgendwie sowas, aber das läuft dann auch wieder auf so vielen, auf so wenigen Fernsehern. Ich denke auch die Nachfrage im Konsolenbereich, wo sich die meisten mit 30 FPS zufrieden geben, nach 120 oder sowas, die ist nicht vorhanden. Das heißt, man wird im Endeffekt versuchen, mit einer Pro-Variante der PlayStation 5 die bisherigen FPS-Niveaus mit einer besseren Grafik zu bedienen. Und dafür braucht man keine stärkere CPU, dafür braucht man eine stärkere GPU. Denn dass in dem aktuellen Stand der Spiele 30 und 60 FPS erreicht werden kann mit dieser Zen 2 CPU, das zeigt die PlayStation 5. Und ne, daran, wo es dann halt scheitert, das ist die Grafiklast. Und ein bisschen schneller wird die CPU ja sogar. Mehr Takt, und auch die Fertigung wurde ja verbessert schon mit der Slim-Variante. Insofern ein bisschen Uplift wird es da geben, aber braucht es eigentlich, wie gesagt, nicht. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay, was machen wir mit mehr Grafikleistung? Jetzt könnte man natürlich sagen, man geht hin, und also bisher rendert die PlayStation 5 ja in diesen 60 FPS-Modis meistens so mit ungefähr Full HD skaliert das hoch auf 4K. In den 30 FPS-Modi rendert sie, nee, Quatsch, in den, das habe ich gerade verwechselt, oder? Bei den 60 FPS-Modi rendert sie mit ungefähr Full HD skaliertes hoch, und bei 30 FPS rendert sie mit ungefähr 1800p skaliertes hoch. Jetzt könnte man sagen, damit mehr Leistung könnten wir diese Scaling-Faktoren halt eben etwas runterschrauben, sodass wir eine höhere Ausgangsauflösung haben. Ja. Aber da glaube ich gar nicht dran, denn wir haben ja jetzt, und das ist jetzt ein bisschen neu nochmal, weil es wieder bestärkt wurde, das Gerücht zu einem neuen krassen Sony KI Upscaling, dass es quasi mit DLSS aufnehmen soll. Ne? Also was da geleakt wurde, sagt im Endeffekt, dass Sony an einer Technik arbeitet, die besser sein soll als das bisherige Sony Upscaling und die auch besser sein soll als FSR, was jetzt nicht unbedingt so schwer ist. Ja. Und falls man dann halt wirklich in Richtung DLSS kommt, sehe ich gar keine Notwendigkeit für diese jeweiligen 30 oder 60 FPS-Niveaus, die Ausgangsauflösung, also in der wirklich gerendert wird, allzu sehr zu erhöhen. Denn ich meine, es ist ein Fernseher, man sitzt da ein gutes Stück weit weg. Es sind in der Regel keine Spiele, wo man irgendwie super scharfen Text lesen muss, wie in einem, also kein Strategiespiel oder so mit einem großen Interface oder so. Ich sehe da keinen Grund, warum man gerade in UHD als Ausgabeauflösung, also es ist ja am PC schon kein Grund mehr, da nicht DLSS Quality zu verwenden. Am Fernseher, falls wir einen Upscaling erhalten, das Richtung DLSS Quality geht, vielleicht eher balanced, weiß ich nicht, sehe ich keinen Grund, dass wir da über WQHD gehen müssen.
Und neu an diesem Upscaling soll ja auch ein KI-Bezug sein. Also deswegen auch das, was DLSS macht, während FSR ja bisher nicht auf irgendwelchen KI-Algorithmen fußt und auch nicht über KI beschleunigt werden kann oder verbessert werden kann. Es ist das Gerücht, dass die PlayStation 5 Pro genau das dann tun können wird. Jetzt gab es ja auch diese Aussage neulich von dem AMD-CTO Papermaster, da hatten wir, glaube ich, vor zwei Episoden drüber gesprochen, der gesagt hat, dieses Jahr werden wir KI überall ausrollen im Unternehmen. Wir haben jetzt jahrelang darauf hingearbeitet, Software- und Hardware-mäßig, und das auch auf Gaming-Grafikkarten ins Upscaling bringen. Jetzt gab es Gerüchte,
dass... Grafikkarten gesagt? Wahrscheinlich hat er GPUs gesagt, oder?
Ach, jetzt müsste ich hier schon wieder vor mich hintippen, aber ich mach's mal einfach. Ich glaube, er hat Grafikkarten, aber
Ja. Also ist jetzt natürlich die Frage, meint er damit jetzt einfach, dass Sony das tun wird und AMD es gar nicht tun wird? Meint er damit einen AMD-Algorithmus, den Sony auch nutzen wird? Oder sind das zwei komplett unterschiedliche Dinge? Wissen wir nicht, aber ist alles ein Stück weit vorstellbar.
Also er hat gesagt, we are enabling our gaming devices to upscale using AI.
Also das ist ja nochmal softer als...
Ja, aber die PlayStation 5 ist jetzt nicht ihr Gaming-Device, aber...
Ah, ja, okay.
Meine Definition sieht es nicht so, aber...
Okay. Ich hoffe auch, dass sie es tun werden für ihre Grafikkarten und ich gehe auch davon aus, aber in Stein gemeißelt ist das, denke ich, noch nicht. Ja. Ob das dann, wie gesagt, das Gleiche ist, was Sony jetzt macht oder ob da zwei verschiedene Algorithmen entwickelt werden, zwei verschiedene Ansätze, wissen wir nicht.
Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja keine der von dir gerade angesprochenen Konsolen, wobei eigentlich haben wir nur über die PlayStation 5 gesprochen. Das ist ja grafisch meistens schon sehr ausgegoren, auch im Vergleich zum PC. Ja, man erreicht deutlich oder oftmals deutlich weniger oder niedrigere FPS-Niveaus, aber das kann sich ja grundsätzlich sehen lassen. Jetzt erhöhen wir die Leistung doch deutlich, also sowohl Rasterizer als auch aller Voraussicht nach unter der Verwendung von Raytracing.
Also wie gesagt, wir können ungefähr abschätzen, weil es halt eben ungefähr an TCUs der 7800 XT geht. Also das Leistungsniveau ist insofern bekannt.
Und dann schmeißen wir noch einen
für Rasterizer
potenziell sehr mächtigen Upscaler obendrauf, der auch, ja, insbesondere wahrscheinlich nicht unbedingt schneller ist, aber deutlich höhere Qualität liefert. Das klingt ja schon nach einem ganz anderen Niveau, das Spiele grafisch erreichen könnten, die dann explizit einen Pro-Modus erhalten.
Ja, also was ich mir halt generell gut vorstellen kann, ist, dass sie quasi so den Fallback erlauben, von wegen, ja, die PlayStation 5 Pro kann das, was die PlayStation 5 mit 30 FPS berechnet hat, jetzt in 60 FPS ausgeben. Mhm. Also so in etwa, weil ja, also 60-70% mehr Leistung plus besseres Upscaling, man kann also ein bisschen runtergehen für die gleiche Bildqualität, das könnte ungefähr der Fallback sein. Abseits konkreter Implementierungen, wo man nochmal spezifischer darauf eingeht und vielleicht irgendwie Raytracing enabled oder was auch immer. Aber wenn ich mir anschaue, was die PlayStation 5 aktuell mit 30 FPS auf die Beine stellen kann, gerade zum Beispiel, ja, wir reden ja gleich nochmal drüber, Horizon Forbidden West, das sieht einwandfrei aus. Das ist wunderschön, gerade wenn man das auf einem großen Fernseher, OLED-Fernseher dann sieht, wo man eh nicht so nah dran sitzt. Ich wüsste bei der Grafik, wenn ich sie denn in 60 FPS hätte, weil in 30 ist es mir dann doch zu wenig als verwöhnter PC-Spieler, aber wenn ich diese Grafik dann in 60 FPS hätte, und das ist ein Spiel, das sind generell Spiele, diese ganzen PlayStation, also die Titel, für die ich mir zumindest persönlich eine PlayStation kaufen würde, God of War oder halt Horizon Forbidden West oder Spiele wie The Last of Us und so. Das sind alles Titel, wo ich kein Problem mit 60 FPS habe. Ja. Auf dem PC habe ich die wahrscheinlich auch nicht mit viel mehr als 60 FPS gespielt, wenn ich die Grafik entsprechend eingestellt habe. Das heißt dann, also das wird schon sehr, das liest sich schon sehr gut.
Ja, mal gucken, wann glaubst du denn, wird sie vorgestellt?
Alle Gerüchte haben bisher immer gesagt, es soll fürs Weihnachtsgeschäft 2024
natürlich schon auf der Hand sein.
Also wäre das Herbst 2024 eine Vorstellung.
Jetzt ziehen wir mal Forbidden West vor, Fabian, weil du hattest das gerade schon in den Mund genommen. Und dann schwenkt man noch einmal auf die immer noch nicht so für Spiele geeignete macOS-Plattform. Das erscheint für PC am 21. März, nämlich morgen.
Morgen.
Und ja, ich denke, das wird so ein bisschen laufen wie The Last of Us, denn dachte man ja, da gibt's vielleicht keine Keys vorab, weil was war der Titel, mit dem Sony kurz davor so auf die Schnauze geflogen ist? Ach, da gab's irgendwas. Und
war das Ratchet & Clank oder kam das später?
Das kann sein, dass das der Titel davor war, wo es wirklich hanebüchene Probleme gab. Und da war so ein bisschen hatten wir die Befürchtung, dass es vielleicht bei The Last of Us genauso wieder sein wird. Am Ende gab's ja auch technische Probleme. Wir erinnern uns an die Gebäudeshader.
Ja, Abstürze. Genau, also die Shader-Kompilierung hat sehr lange gedauert. Ich persönlich habe es in der Release-Woche gespielt und hatte keine technischen Probleme, abseits davon, dass es halt Leistung gefressen hat.
Genau, sonst was. Und das war ja damals auch so ein bisschen die Annahme, dass es neben technischen Problemen und letztendlich auch wirklich unfassbar starke Hardware gebraucht hat und deswegen viele deswegen vor Probleme gestellt hat. So, und bei na hier, Forbidden West sieht es offensichtlich genauso aus. Es gibt nichts vorab, was möglicherweise nicht bedeutet, dass das irgendwie eine technische Katastrophe ist. Vielleicht haben wir auch wieder Gebäudeschäder, wir wissen das noch nicht. Aber dass das wahrscheinlich eine ganze Menge Hardware fressen wird. Und Systemanforderungen hat es schon gegeben.
Die gibt es schon, ja. Die sind sogar, also ich meine, im Endeffekt weiß man ja, wenn das Spiel auf der PlayStation 5 lauffähig ist, oder es ist ja sogar noch auf der PlayStation 4 lauffähig, war ja davon auszugehen, dass der Einstieg hier mit seichter Hardware, mit seichter Hardware-Anforderungen geschehen wird. Und so ist es auch. Minimal wird da eine GTX 1650 genannt. Gut, das ist jetzt für 720p, was am PC wahrscheinlich keiner mehr macht, aber Full HD 60 FPS sollen ab einer RTX 3060 oder einer RX 5700 möglich sein. Und ich denke, das ist wirklich nicht horrend oder so. Aber wenn wir dann auf UHD schauen, im sehr hoch Preset 60 FPS, 4080. Okay. Das heißt, ob das jetzt halt wieder ein Best-Case-Szenario ist oder ob da ordentlich Marge drin ist für Worst-Case-Szenarien, die es eventuell geben wird, wenn man an einer bestimmten Landschaft in dieser Open World steht, das wissen wir nicht. Das wird Wolfgang herausfinden im Test, aber weil es ja keinen Key gibt, wird dieser Test ja wahrscheinlich noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Im Zweifelsfall müssen wir es morgen kaufen.
Ja, das ist der Plan. Ja. Also ich meine, der Vorteil von einem Publisher vorab versorgt zu werden, ist natürlich auch, dass man dann letztendlich nicht das Spiel erwerben muss, aber es geht ja eigentlich immer darum, möglichst früh darüber zu berichten. Der ist dann natürlich futsch.
Ja, also möglichst früh zu berichten, der Druck kommt ja quasi jetzt, ne? Also wenn es jetzt halt keinen Key gibt, dann gibt es ja plötzlich den Druck, den Test sehr schnell durchzuführen, damit man einer der ersten ist, der berichten kann, weil man da natürlich alle Klicks einsammelt. Sinn und Zweck eines Keys vorab ist es, dass man weder den Druck, dass man halt nicht den Druck hat, möglichst schnell zu sein, sondern sich möglichst viel Zeit für ausführliche Tests lassen kann.
Wenn das der eigene Ansatz ist, aber das ist er ja nun mal bei uns.
Ja.
Ja. Aber ja, es wird darauf hinauslaufen, dass wir, denke ich mal, morgen entweder dann eins zum Start des Spiels bekommen oder dann direkt in den Shop rennen und das Spiel kaufen. Und dann, klar, das dauert dann. Ne? Also erstmal gucken, wie fällt es sich generell. Denn Wolfgang geht jetzt ja nicht in so einen Titel und guckt sich den Epilog an und bencht los.
In der ersten Zwischensequenz entsteht der Benchmark, ne? Es wird wahrscheinlich wieder einen integrierten Benchmark geben. Das heißt, je nachdem, wie da die Resonanz ist, also Forbidden West hatte zumindest, Zero Dawn hatte zumindest einen in der Steam-Version, PC-Version. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich auch wieder einen haben. Je nachdem, wie die Resonanz ist, könnte man auch wieder einen Community-Test machen.
Das hat man schon länger nicht. Du hast es gerade schon im Mund genommen. Echt große Lust drauf. Ja, aber für Wolfgang bedeutet so ein neues Spiel dann schon auch immer erstmal ein bisschen spielen, um halt zu verstehen, wie verhält es sich auf verschiedenen Grafiken. Karten. Ist das jetzt eher eine CPU- oder eine GPU-limitierte Geschichte? Gibt es da vielleicht gravierende Unterschiede?
Wir haben auch DLSS aus vollem Rohr, das heißt, auch da werden Analysen notwendig sein.
Es gibt auch FSR.
Frame Generation. Das aber wahrscheinlich ohne Frame Generation.
Ja, aber trotzdem, Bildqualität.
Ja, auf jeden Fall.
GSS, okay, das tut mir dann leid um die paar Besitzer, die hier zuhören und die dann ja auch die bessere GSS-Variante nutzen können, dass wir uns da meistens dann nicht auch noch ein Bild von machen. Aber das Spiel wird zumindest die volle Bandbreite nutzen, während wir jetzt ja in der letzten und dieser Woche zwei Titel gesehen haben mit der Neuinterpretation des 32 Jahre alten Alone in the Dark und dem zweiten Teil des ungefähr genauso alten, fast genauso alten, glaube ich, Outcast, wo es ja nur DLSS Super Resolution gegeben hat. Hast du vorhin schon gefrotzelt, ja, damit sind ja die meisten Nutzer dabei.
Ja, das war ein Scherz. Also laut Steam-Statistik sind dann 70% oder so bedient, aber ja, es ist natürlich Schwachsinn. Ja. Also ein Armutszeugnis, das eine zu implementieren, wenn man das und das andere nicht, wenn der Aufwand, wenn das eine einmal drin ist, für das andere, für den erfahrenen Entwickler ein halber Nachmittag ist oder so. Also es soll wirklich nicht mehr vorkommen 2024.
Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Ich sehe hier gerade auch nochmal, oder kriege ich direkt, weil mich direkt verschluckt, als ich die Überschrift gelesen habe. Das hat ja auch Direct Storage. Das ist ja dann, also ja.
Das X verschlucken.
Ja, genau. Das könnte, müsste, sollte man wir uns dann ja vielleicht eigentlich auch noch mal angucken.
Und Double Storage, das war ja das Ding, was bei Ratchet und Clank wohl irgendwie sehr seltsam war.
Richtig, ich erinnere mich. Und wenn nicht. Das an war, dann sind doch die Nvidia-Karten alle weggebrochen.
Genau.
Ja,
genau.
Ach ja.
Hoffen wir, dass das diesmal nicht mehr so ist.
Ja, wissen tun wir es bis jetzt noch nicht. So, Fabian, jetzt kommen wir noch mal kurz zum MacBook. Apple MacBook Air mit M3. Neu dieses Jahr. Angekündigt ohne großes Event, genau wie Dennis schreibt ja fröhlich darüber immer mal wieder die Tage, wahrscheinlich auch noch neue iPad Pro erscheinen werden im März ohne großes eigenes Event.
Von Air war ja jetzt sogar auch nochmal die Rede heute, habe ich gelesen. Aber ja, also das macht Apple ja gerne im März oder generell im Frühjahr nochmal ein paar neue Hardware-Geräte raushauen ohne große Keynote. Mhm.
Und Nikolas hat sich angeguckt, das 15-Zoll-Modell mit M3. Und ja, der Schritt gegenüber einem MacBook Air mit M2 ist jetzt nicht gigantisch groß. Wir haben jetzt halt diese Raytracing-Fähigkeit dazu bekommen beim M3, aber wir haben uns das letzte...
Auf dem MacBook Air kommen.
Ja, und generell habe ich mir letztes Jahr wiederholt das Thema Gaming auf Apple angeguckt und es hat sich ja weiterhin nicht viel daran geändert. Es gab jetzt das ein oder andere Flaggschiff-Spiel, was Apple nativ auf Metal geholt hat und damit auf macOS und teilweise auch parallel auf iPhone und iPad, aber gerade das Game Porting Toolkit, ja, wo man ja mit sehr viel Gebastel, so ein bisschen Proton-like, sogar jetzt schon das ein oder andere Spiel, was überhaupt nicht dafür vorgesehen gewesen ist, von Windows auf macOS holt. Das hat jetzt nicht dafür geführt, dass Entwickler reihenweise dafür gesorgt haben, dass ihre Spiele entweder direkt nativ schon erschienen sind oder sie dem den Stempel aufgedrückt haben, dass du auf einem Mac, wo du das Game Porting Toolkit installiert hast, das auf jeden Fall spielen kannst, weil der Hersteller zu oder der Publisher Entwickler dafür gesorgt hat, dass es irgendwelche Kompatibilitätsprobleme nicht gibt. Das hatte ich ja letzten Sommer zuhauf.
Das ist also Gaming auf dem Mac ist immer noch ein bisschen traurig. Ja. Aber beim normalen M3 mit 10 Core GPU ist jetzt, denke ich, auch passiver Kühlung ist jetzt, denke ich, auch nicht so viel zu erwarten.
Es hat andere Vorzüge.
Ja, also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich auf Computerbase das Wort No-Brainer gelesen habe. Ist das überhaupt ein Wort?
Ich weiß es nicht.
Ja, also Nikolas war sehr angetan von dem Gerät. Er hat ja, soweit ich das weiß, hat er ja das M2 MacBook Air schon ein Jahr jetzt in Verwendung für seinen redaktionellen Alltag.
13 Zoll, genau.
Und das M3 knüpft ja quasi nahtlos daran an. Alles nochmal ein bisschen modernisiert. Ist jetzt, ich glaube, man könnte theoretisch sagen, anstelle dieses M3-Geräts könnte man auch zum M2 greifen, wenn man es ein bisschen günstiger haben möchte. Aber im Endeffekt ist das halt für diesen Preis, der ja sehr hoch ist, ne? Also klar, Einstieg ist irgendwie 1.600 Euro, aber 8 GB RAM fest verlötet, das Apple.
Ja, that's Apple.
Und wenn man dann halt 16 GB haben will, dann ist man dann halt schnell Richtung 2.000 Euro unterwegs oder ist bei 2.000 Euro zumindest das Gerät, was wir hier mit 15 Zoll getestet haben, das liegt eben bei den 2.000 Euro. Aber in dieser Preisklasse ist es halt, wenn man sich mit macOS arrangieren kann, konkurrenzlos. Also Verarbeitung, Haptik, Qualität, auch des Bildschirms, der Tastatur, Sound, das Trackpad.
Akkulaufzeit.
Die Akkulaufzeit, ja, das ist ja quasi das wichtigste Feature. Das sind, und halt generell dieser ganze, alles, was halt sonst immer für Apple oder halt auch gegen Apple spricht, wird ja in diesem Produkt vereint. Insofern ist es ist beeindruckend. Also es ist beeindruckend, wie weit Apple mit diesen M-Chips jetzt gekommen ist und wie stark sie damit wirklich dominieren können.
Ja, Intel beziehungsweise die Wintel-Welt, die hat halt auch kein Mittel dagegen gefunden. Ne? Das ist dieser freie Ansatz. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als wir uns das letzte Mal über MacBooks unterhalten haben. Der freie Ansatz der Windows oder der Windows-Plattform oder der x86-Plattform, die daran gekoppelt ist, auch heute noch, der hat für Kunden natürlich auch mannigfaltig Vorteile, aber also die große Wahlfreiheit, aber das Gegenstück, das technologische Gegenstück zu den MacBooks mit Apple Silicon, die derart integriert sind, was Software und Hardware anbelangt und derart effizient und trotzdem halt unfassbar leistungsfähig, den hat Intel noch nicht gefunden, den hat Microsoft mit Windows noch nicht gefunden und den haben halt die Notebook-Hersteller noch nicht gefunden. Und dass die drei das irgendwie zusammenfinden, Da sitzen sicherlich eine Menge Leute seit Jahren in einer Menge Arbeitsgruppen zusammen. Aber es ist eben nicht so einfach. Und jetzt will Intel dieses Jahr mit Lunar Lake, der ja schon mehrfach in der Gerüchteküche war, ja nochmal ein noch effizienteres SoC für mobile, also für Notebooks auf den Markt bringen. Mhm. Auch wieder Richtung iGPU da aufstocken. War nicht Lunar Lake auch das, was dann nochmal ein extra Cache? Genau, das war doch bestätigt, glaube ich, für Lunar Lake hier, der Adamantium Cache, der ja auch für weiter
verklingert was, ja.
Ja, bei mir auch, aber mir auch nicht. Und ja, dann, selbst wenn das dann wirklich eine noch stärkere Apple Silicon Alternative sein sollte, was Effizienz und Leistung anbelangt, stehst du dann wieder da und hast dieses SoC in der Hand und es muss doch irgendeiner in ein Notebook reinpflanzen, was dann wiederum unter Windows betrieben wird. Und Windows lässt sich eben auf 24 Milliarden verschiedenen Hardware-Konfigurationen betreiben und ist nicht explizit für diese entwickelt worden.
Ich befürchte halt, wenn du aus diesem Bereich, also ne, Intel und Windows und irgendein beliebiger Notebook-Hersteller ein Produkt entwerfen willst oder auf den Markt bringt, das ebenbürtig ist bei den Spezifikationen, bei der Hardware zu diesem MacBook Air, dann wird das teurer. Mhm. Also das befürchte ich halt, dass Apple in diesem Fall dann sogar preislich attraktiv sein kann.
Ja, weil das ist ja auch etwas, die Windows-Hersteller haben oder Windows-OEMs haben halt ein großes Angebot an vielen verschiedenen Notebooks und bedienen damit ja auch noch viel mehr Anwendungsbereiche. Ja, Apple hat überhaupt kein Touch. Wer sowas haben möchte im Notebook, ist bei Apple halt seit jeher komplett raus. Wer gerne ein Convertible nutzen möchte, weil er das einfach mit Stifteingabe, auch Stifteingabe auf dem MacBook gibt's auch nicht, wer dann gerne sein
Notebook... Ja, drei Bildschirme anschließen.
ja, auch sowas. Ich meine, wir lachen drüber, aber ist es ja.
Jetzt gehen ja immerhin zwei, ne? Also das Ding wäre, also das M2 MacBook Air, das wäre für mich quasi bislang immer gescheitert und ich hatte auch oder auch der bisherige M3 MacBook Pro, also das 14 Zoll Modell, das gibt's ja auch mit M3 ohne Pro. Heißt dann zwar trotzdem MacBook Pro, aber Und das Problem war ja, dass die nur ein Display ansprechen können, ein externes.
Wenn das,
und jetzt ist es ja aber ja immerhin möglich, beim neuen MacBook Air und auch als per Update bei diesem M3 MacBook Pro, dass man, wenn man das Gerät zuklappt, immerhin zwei externe Displays anspricht. Und damit sind beide Geräte für mich prinzipiell, kommen sie in Frage, bei mir steht im Nester was Neues an, denke ich. Mhm. Vorher war das ja wirklich sprechlich.
Ja, aber nochmal zu dem Preis, den du angesprochen hast. Und dann hat so ein Hersteller wie Dell hat halt so viel Kategorien an Produkten verändert, die ja auch alle zwei Jahre oder teilweise jedes Jahr wieder aufs Neue. Na, gucken wir uns so ein XPS an. Das sitzt selten jahrelang im gleichen Chassis. Und Apple hat das schon immer länger durchgezogen. Und da sind die Stückzahlen. Na, ich meine, wie lange haben die jetzt MacBook Pro 13 Zoll? Vielleicht jetzt nicht in der aktuellen Generation, aber davor, wie lange haben die da dasselbe Chassis eingesetzt? Ja, und dieselben Tastaturen.
13 Zoll ist es ja jetzt,
ne? Genau.
Und die haben auch alle drei, das, also M1, M2, M3, soweit ich weiß, das gleiche Chassis.
Und das sind halt Millionen an Notebooks verkauft worden. Und das kriegt doch kein anderer OEM hin. Und
die Skaleneffekte.
Wenn ich mir überlege, also wenn ich mir einen Hersteller rausgreife, der, sage ich mal, auch das gleiche betreibt, dann ist es Razer, ja, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, dass die Dinger aber auch seit 10 Jahren gefühlt immer gleich aussehen. Razer probiert da.
Gut, aber die werden von ihren Stückzahlen her nochmal ein ganz anderes.
Ja, richtig. Also ich meine, die probieren halt auf in ihrem, die wissen, sie haben geringe Stückzahlen und probieren, das sind schon teure Geräte, und müssen da aber schon so fahren wie Apple, sage ich mal, und sagen, okay, wir skalieren das jetzt über Generationen hinweg, dass wir die gleichen Werkzeuge benutzen in der Fertigung, gleichen Bearbeitungsmethoden haben und so weiter und so fort, um überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen. Und Apple macht das aber und verkauft Millionen an Notebooks. Und deswegen ist das Zeug auch verdammt, also es bleibt ja kostspielig, deswegen, das hatten wir dann auch nochmal eingeordnet. Na, das Gerät ist natürlich nur für den der richtige oder ein wirklich super Produkt, der sagt, okay, macOS kann ich mit leben. Und ja, ich habe halt die anderthalb oder die 1,7 bis 2,5. Und bin auch gewillt, sie dafür auszugeben.
Ja, aber tatsächlich sind die MacBooks ja in der Redaktion, das können wir ja quasi mal so als Insider-Information rausgeben, die sind sehr beliebt in der Redaktion.
Ja, weil es einfach gute Geräte sind. Nur ich bin...
Volker hat eines, Frank hat eines, Nikolas hat eines.
Ja, Wolfgang hat keins, Steffen hat keins und ich habe aktuell keins. Also ja, 50-50.
Was man vielleicht auch noch beim Preis, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, was man noch erwähnen kann, wenn man sich eben die 16-Gigabyte-Variante nimmt, und ich denke, man sollte nicht 1.600 Euro für ein 8-Gigabyte-Gerät ausgeben im Jahr 2024. Das liegt bei 2.060 Euro. Wenn man dann sagt, ich möchte das gleiche quasi als MacBook Pro 14 Zoll haben, also man verliert quasi guten Zoll bei der Diagonalen, aber das kostet nicht einmal 200 Euro mehr. Also auch da haben wir wieder den Upselling-Ansatz. Ja. Und das zieht sich bei Apple ja wirklich durch das ganze Portfolio durch. Also man kann sich quasi kein MacBook rausgreifen, wo man nicht irgendwo zum Upselling, zum Upselling verleitet, ne? Aber zum Upbuying verleitet wird, wenn man so möchte.
Und du kannst das eben auch nicht upgraden, ne? Also der Speicher, gut, da kann man jetzt sagen, das ist eben jetzt technologiebedingt und das hat ja auch enorme Vorteile. Ist ja halt auf dem Apple Silicon Package. Aber das Thema SSD, dass es da dieses eigene Format gibt, wenn es sich sogar verlötet ist, das ist ja seit 10
Jahren. Dass der Arbeitsspeicher jetzt nicht abzugraden ist, das ist, prinzipiell ist das okay, meine Güte, dann sollen sie machen. Aber dann halt mit 8 GB zu beginnen, also ja.
Gut.
Wie viel kostet sie 8 GB, weißt du? Definitiv keine 200 Euro, die sie an die Kunden weitergeben. Nee, 230 Euro sind es, die sie für 8 GB Upgrade verlangen. Es ist halt absurd. Also das ist halt immer, man weiß halt immer, man wird ausgenommen, wenn man sich dieses Produkt dann kauft.
Es ist halt wie aktuell am Grafikkartenmarkt. Es gibt halt nicht das eine Gerät, wo man am Ende aus dem Laden geht und sagt, ja, ich hab's gefunden. Ich habe den Deal meines Lebens gemacht, weil ich habe das und das nicht kaufen müssen. 30, 60,
12 Gigabyte.
Ja, ich habe das und das nicht kaufen müssen und der Hersteller hat es irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt und ich habe gewonnen. Ja, das gibt es halt leider auch nicht. Und auch wie Apple das Air gegenüber dem Pro positioniert, ne, also das fängt ja schon über die Displaygrößen, wo sie es ganz krass getrennt haben. Jetzt eine 13, 15 Zoll sind das Air und 14, 16 Zoll sind das Pro. Die Basiskonfiguration, die Chip-Auswahl und so weiter und so fort. Ja, das haben die alle die letzten Jahrzehnte viel dazugelernt. Und der Kunde aber irgendwie nicht. Also, ja. So, Fabian, kommen wir zu unserem letzten Segment. Nachdem wir das MacBook Air dann ja doch nochmal von allen Seiten aus und den typischen Apple-Perspektiven betrachtet haben. Also super Produkt, teuer und ja, für mich ist macOS überhaupt kein Gegenargument. Also ich hatte, bevor ich jetzt seit Jahren Windows nutze, hatte ich seit 2007 ein MacBook, damals noch mit CD-ROM-Laufwerk. Und wo dann auch am Ende, das gab es noch, Fabian, MacBooks, wo nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren die Handballen auflagen, die Farbe verloren haben, weil das ja nur teilweise Alu gewesen ist. Also das B-Cover war, glaube ich, Kunststoff damals. Sowas hat es gegeben. Aber
verrückt.
Insofern, ich habe nichts gegen
MacOS. Ich meine, es ist von 2018. Das hat ja noch Intel, ne? Deswegen ist es halt langsam echt.
Ich verstehe jeden, der sagt, das kommt mir auch wegen macOS nicht ins Haus. Und weil ich kein Linux draufschmeißen kann und so weiter und so fort. So, du hast am Wochenende in deiner Sonntagsfrage nach Helldivers 2 gefragt. Einem Titel, der ja nach Palworld und Enshrouded der dritte große Hype-Titel des Jahres ist.
Ja, auch halt auch so ein überraschender Hype. Ne? Also das war ja auch ein Ansturm, mit dem auch die Entwickler überhaupt gar nicht gerechnet haben, weswegen es ja Serverprobleme gab zum Anfang. Aber auch jetzt sind es ja immer noch regelmäßig über 400.000 Spieler auf Steam am Wochenende. Und auch in der Community kamen die letzten Inhalte zum Game gut an. Deswegen dachte ich mir, in der Mangelung besserer Themen, auf die ich kurzzeitig Lust und für die ich auch Zeit hatte in der Sonntagsfrage, dass das doch mal ein Spiel wäre, zu dem man separat was fragen könnte. Quasi in den Fußstapfen von Diablo 4, Baldur's Gate 3 und Cyberpunk Phantom Liberty. Aber die Beteiligung an der Sonntagsfrage hat dann ein Stück weit doch noch mal gezeigt, dass das wiederum alles 3 Spiele mit noch mal einem ganz anderen Maßstab waren.
Ja.
Helldivers 2, ja, also 30% haben gesagt, sie haben es schon gespielt, aber dementsprechend halt auch 70% nicht und dann nur 30% anzusprechen mit der Sonntagsfrage, das hat man dann halt auch eben gesehen bei
die Antworten versandet werden
wie viele Leute, ja und auch bei den Kommentaren, es ist, war jetzt nicht die Sonntagsfrage mit den meisten Klicks.
Ja. Dafür hast du jetzt ja für nächsten Sonntag potenziell einen richtigen Kassenschlager in petto. Nämlich 20 Jahre Fritzbox.
Das hast du mir auferlegt. Ja, das kann ich aber gerne machen.
Ja, da hatte ja AVM schon vor dem Wochenende, war es Freitag oder Donnerstag, eine eigene Pressemitteilung rausgehauen und auf 20 Jahre Fritzbox zurückblickt. Und ich habe mir das da angeguckt und habe dann festgestellt, ich glaube, am 15. haben sie es veröffentlicht. Das ist doch aber erst am 18. Und nun haben am 15. alle drüber geschrieben. Und dann dachte ich, aber es ist doch erst am 18. Dann haben wir es halt am Montag am 18. gemacht. Und da war die Resonanz aber schon relativ groß. Und ich glaube, da könnten mehr Leute, mehr Leser, Zuhörer, ihre eigene.
Ja, das wissen wir ja auch tatsächlich von bisherigen Meldungen zur AVM bei oder Fritzboxen generell bei uns immer. Die werden immer ordentlich gelesen. Also gefühlt hat das herbe Forum eine Fritzbox wahrscheinlich sogar noch mehr. Das werden wir dann wissen nächsten Sonntag.
So ein bisschen wie Noctua. Weil auch die Farbgebung spielt ja auch bei AVM-Produkten durchaus seine Rolle.
Ja, das stimmt, die sind alle auch hässlich.
ich finde das Weiß-Rot eigentlich ganz schick, aber wie ich jetzt auch schon der News am Montag entnommen habe, ist der ein oder andere das dann eben doch auch ein bisschen kritisch, je nachdem,
wenn welches das einfach so ein matt-schwarzer Kasten wäre, das wäre mir eigentlich lieber, aber gut, es ist irgendwo verschlossen im, also egal.
Also Fabian, ich erwarte von dir eine Frage zur Farbgebung.
Okay, ist notiert.
Ja. Du wolltest aber gerade noch irgendwas hinten anhängen.
Ja, wollen wir noch über Helder was sprechen?
Ja, bitte.
Oder?
Es klang für mich schon so, als hättest du es direkt abgewürgt. Aber
nein, also ich spiele das ja tatsächlich selber aktuell.
Ja, ich nicht.
Noch. Ja gut, das habe ich mir gedacht. Du bist herzlich eingeladen. Ne? Also wenn du mal willst, ich kann dir gerne den Kampf für die Demokratie und die Freiheit näher bringen. Hast du Starship Troopers gesehen eventuell oder vielleicht sogar gelesen?
War das mit Denise Richards?
Ich habe keine Ahnung, wie die hießen, aber das ist halt diese...
Du bist einfach zu jung für Denise Richards.
Wer ist denn Denise Richards?
Ja, mach das nachher, sonst kommst du nicht mehr dazu, zu dem, was du eigentlich tun wolltest.
Okay, ja, aber sie hat da mitgespielt, habe ich jetzt rausgefunden. Siehst du,
dann informiere dich später über Denise Richards.
Oh Gott.
Ja, war ein großes Thema um die Jahrtausendwende.
Denise Richards oder Starship Troopers?
Denise Richards.
Okay.
So, jetzt bitte.
Ja, um die Jahrtausendwende war ich zwei.
Ja, dann fragt man deinen Vater. So, zurück zu Helldivers.
Ja, aber dann, wenn du Starship Troopers gesehen hast, dann weißt du ja, um was es ungefähr geht in diesem
Spiel. Das war auch mit Ben Affleck, oder? Also ja, erzähl.
Was?
Ja, Fabian, erzähl jetzt einfach. Lass sie nicht
von mir. Also es geht halt darum, dass irgendwo am Rand der Galaxis, da sind irgendwelche insektenartigen Bugs und die stellen natürlich, die gefährden our way of life auf Super Earth und das muss natürlich, denen muss die Demokratie gebracht werden. In dem Fall werden die alle getötet. Und es ist halt herrlich, eine herrliche Parodie auf, wenn man so will, zynische Parodie auf amerikanischen Imperialismus. Aber das Besondere ist halt, es macht halt einfach Spaß. Also es ist halt, es ist kein AAA-Game, es ist eher so AA, es ist auch ein bisschen günstiger eigentlich, kostet nur 40 Euro. Und es hat so mit seinen technischen Problemen zu kämpfen, wobei ich in der Sonntagsfolge gelernt habe, also die meisten Leute haben damit weniger zu kämpfen als mein Freundeskreis und ich mit den technischen Aspekten. Aber das Gameplay ist einfach, also es kommt super an. Die Leute freuen sich daran, dass es quasi Live-Service ist, ohne all die üblichen Live-Service-Nachteile, weil die Monetarisierung tatsächlich auch als fair angesehen wird und das haben bei uns auch 60% gesagt in der Umfrage, dass sie das als fair ansehen und immerhin nur 20% haben gesagt, es ist genauso schlimm wie jedes andere Live-Service-Spiel auch. Das ist, denke ich, ein voller Erfolg, wenn sogar unser kritisches Forum da so positiv urteilt.
Ich muss mich übrigens noch korrigieren, Ben Affleck spielt da nicht mit. Ich kann mich halt nur noch an Dennis Richards erinnern.
Ja. Willst du sie in den Titel dieser Folge mit reinnehmen? Nein. Denkst du, das bringt Klicks?
Vor 20 Jahren hätte es das. Ja, aber ich bin da auch raus aus der Thematik, Fabian. Ja. Aber ich finde es schön, dass wir mal wieder unseren Altersunterschied so offenkundig zur Schau stellen konnten. Und jeder, der mindestens so alt ist wie ich und aber auch nicht 20 Jahre älter, der wird das nachvollziehen können. Wolltest du noch was zu Helldivers sagen?
Na? Also ich denke, wer da noch Interesse dran hat an den weiteren Einzelheiten, der kann sich die Sonntagsfolge anschauen. Ich habe relativ viele Fragen gestellt, auch wirklich zum Spiel, zum Inhalt des Spiels, nicht nur zu drumherum. Zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, dass sich bei der Frage, ob man lieber gegen die, ich habe sie schon genannt, gegen die Bugs kämpft, ne? Also auch herrlich, eine der Steam-Rezensionen ganz weit oben. Das Spiel ist voller Bugs, aber hier kann man wenigstens drauf schießen. Ne? Super.
Ja.
Und diese Bugs heißen Terminiden und es gibt aber auch noch die Automatons, das sind quasi so Roboter. Und immerhin 56% sagen, sie kämpfen wesentlich lieber gegen diese Terminiden und nur 6% sagen, sie kämpfen lieber gegen die Automatons. Also das hat mich verwundert. Ich dachte nicht, hätte nicht gedacht, dass das so weit auseinander geht, die Schere. Hm. 40% sagen, ich habe mit beiden gleich viel Spaß.
Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht mehr zugehört, Fabian.
Nein. Ja, siehst du, dann können wir es auch sein lassen, denke ich.
Nein, ich habe dir natürlich noch zugehört. Aber ich freue mich in der Tat auch mehr auf die AVM-Sonntagsfrage, weil da habe ich dann
ja, ist gut.
auch mehr mitzureden als, aber so ist es nun mal, als bei der Helldivers 2 Sonntagsfrage. Bis es soweit ist, müssen wir noch den heutigen Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag rumkriegen, aber ich glaube, das bekommen wir hin.
Und den halben Sonntag.
Ja, stimmt, um 12 Uhr ist es ja meistens soweit. Fabian, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Erstellen der Sonntagsfrage. Und ob mit Nikolas oder ohne, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.